Willkommen zurück bei Behind Science. Luisa hier und Marie mir gegenüber. Wir sind wieder für euch am Start. Hoffentlich habt ihr gerade eine gute Zeit. Und wenn nicht, bringt euch diese Folge vielleicht so ein bisschen Ablenkung. Das ist die Hoffnung hier heute.
Ablenkung könnte klappen. So eine richtige Wohlfühlfolge ist es nämlich eigentlich nicht. Eher so das Gegenteil sogar.
Stimmt.
Ja, es wird ein bisschen dunkel und unheimlich in dieser Folge. Wir steigen in eine Welt der Kriminalfälle. Eigentlich fühlen wir uns da persönlich ja gar nicht so unbedingt zu Hause, aber weil beim Aufdecken von echten Kriminalfällen auch jede Menge Wissenschaft ins Spiel kommt, müssen wir uns das heute in dieser Folge mal angucken.
Oh ja, das ist schon lange überfällig.
Ja.
Außerdem haben wir den Wissenschaftler der heutigen Folge auch schon in einem anderen Podcast ganz kurz vorgestellt, und zwar im Podcast Schwarze Akte. Das ist ein True Crime Podcast, in dem so außergewöhnliche Kriminalfälle besprochen werden. Und bei denen man sich so manches Mal fragt, ob sowas überhaupt realistisch passieren kann. Also sehr, sehr spannender Podcast.
Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie können denn Marie und Luisa in diesem Podcast landen, weil für die Aufklärung von diesen mysteriösen Fällen eben allerhand Wissenschaft nötig ist. Und das haben wir da erklärt und das gucken wir uns auch heute an. Also hört gerne mal in die Folge der Schwarzen Akte rein. Große Podcast-Empfehlung, und wir verlinken euch das alles hier. Und jetzt aber zur heutigen Behind Science-Folge. Wir sprechen heute über Alec Jeffreys und die Sichtbarmachung des genetischen Fingerabdrucks.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Klingt ein bisschen kompliziert, wenn man diesen Satz so ausspricht. Die Sichtbarmachung des genetischen Fingerabdrucks, weil man irgendwie viele Fragezeichen hat. Aber das trifft es genau. Den genetischen Fingerabdruck gab es an sich natürlich schon vor Alec Jeffreys. Also den gab es natürlich, bevor den irgendein Mensch entdeckt hat. Aber er hat es geschafft, dass man ihn auslesen konnte, also sichtbar machen konnte. Und damit hat er wirklich die Welt der Forensik auf den Kopf gestellt, weil man mit dieser Technik quasi auch in die Vergangenheit reisen konnte. Und das Tolle ist, um ihn zu besuchen, also Alec Jeffreys, müssen wir nicht in die Vergangenheit reisen, denn er lebt noch, und zwar in Großbritannien.
Man kann ihn auch hören. Wir verlinken euch mal ein Video, ein Interview mit ihm. Ich finde das immer total schön, wenn man so auch ein echtes Gesicht zu den Leuten kriegt, über die wir hier sprechen.
Ja, haben wir hier selten.
Ja.
Also, dass man sie auch in Action quasi sieht in einem Video. Bei uns sind die ja meistens sehr, sehr
historisch, alt
oder sehr lange her, genau.
Ja.
Deswegen, das ist ganz besonders.
Alec könnt ihr sprechen sehen. Und wir wollen aber in dieser Folge auf jeden Fall trotzdem in die Vergangenheit reisen, weil wir unbedingt verstehen wollen, wie die Forensik vor Alecs Entdeckung denn auch so ablief. Vor einigen Jahrhunderten, da setzt man statt auf handfeste Beweise noch auf brutale Foltermethoden, um ein Geständnis rauszukriegen. Und vor allem musste man auch auf dieses Geständnis setzen, weil die Suche nach Tätern eigentlich nur darüber ablief, dass jemand sagt, okay, ich war's. Aber ob man dann auch wirklich sicher sein konnte, ob es diese Person wirklich war, ob die Person schuldig ist, das lag dann natürlich irgendwie gar nicht mehr unbedingt nur an Beweisen, sondern einfach nur an so einem Geständnis. Und ob das dann am Ende vielleicht nicht doch nur aus Verzweiflung abgegeben wurde, das war immer so eine offene Frage.
Also es gibt natürlich auch heute noch ganz schlimme Fälle von Foltermethoden, um irgendwelche Geheimnisse zu entlocken. Aber man weiß halt am Ende nie, ist das jetzt wirklich das, was wir hören wollten und was wir als Info brauchen, oder ist diese Person einfach nur wirklich fertig mit den Nerven. Deswegen, es braucht irgendwie elegantere Lösungen, und am Ende dieser Lösungsketten, die sich jetzt quasi anschließen, kommen wir dann wieder zu Alec. Mhm. Aber wir gehen nochmal quasi einen Schritt zurück. Und zwar war eine Lösung, die es dann damals gab, nachdem man sich auch so ein bisschen davon gelöst hat, Menschen ja wirklich körperlich zu quälen, um ein Geständnis zu bekommen.
Boah, ich habe da direkt so irgendwelche Daumenschnallen vor mir und so richtige Mittelaltermethoden.
Genau,
Daumenklemmen,
ich auch.
So heißt es ja.
Boah, ganz, ganz brutal. Sowas kann ich mir auch gar nicht gut angucken.
Nee,
also so.
Das verlinken wir euch nicht.
Nee, das hat mich nie gereizt oder so. Manche haben da ja so einen totalen, spüren da so einen totalen Reiz hinter. Ich finde es einfach nur furchtbar.
Nee.
Jedenfalls gab es den italienischen Mediziner Cesare Lombroso. Der stellt damals eine Theorie auf, dass es eine typische Verbrechervisage gibt. Also bestimmte Gesichtszüge, die jeder Verbrecher hat. Mhm. Das meint er zumindest. Er glaubt, ein Verbrecher wird schon als Verbrecher geboren, was natürlich aus heutiger Sicht völliger Quatsch ist. Aber er versucht quasi damit zu beweisen, okay Leute, ihr müsst potenzielle Verbrecher nicht mehr quälen. Ich kann euch sofort sagen, der hat die und die Nasenlänge, die und die Falte am linken Auge. Das muss ein Verbrecher sein.
Ja, es wäre praktisch, aber ist natürlich völliger Quatsch.
Völlig. Ja, und vor allem auch diese Aussage, ein Verbrecher wird schon als Verbrecher geboren. Mhm. Also ein Mensch ist ja auch immer Opfer seiner Umstände. Und ich denke mal, niemand wird als Verbrecher geboren, zumindest was die aktuelle Wissenschaft und Menschenkenntnis so aussagt.
Ja, aber ihr seht schon, da gibt es immer mal auch verschiedene Strömungen, wie man jetzt Täter ermitteln könnte. Und eine, die haben wir euch ja auch schon mal vorgestellt, das ist jetzt eine alte Forensik-Bekannte von uns, Frances Glessner-Lee, die bringt nochmal so eine andere Methode rein. Also sie versucht vor allem überhaupt erstmal eine Methode zu etablieren. Sie sagt, guckt euch doch erstmal den Tatort besser an. Und sie möchte ein System etablieren, mit dem man den Tatort systematisch untersuchen kann. Also eine Vorgehensweise, mit der man keinen Beweis mehr übersieht. Das Besondere bei ihr, sie baut dafür die echten Tatorte in winzig kleinen Puppenhäusern nach und untersucht dann mit ihren Studierenden diese Tatorte auf Spuren. Es ist auch super spannend, die Folge, die könnt ihr euch gerne nochmal nach dieser anhören, wenn euch das anfixt. Und sie führt uns schon so ein bisschen in die Richtung, dass sich die Forensik in den Jahren danach immer mehr anguckt, welche Spuren werden eigentlich am Tatort hinterlassen.
Genau, also quasi nicht irgendwie Leute aus heiterem Himmel vorverurteilt oder weil sie vielleicht irgendwie gerade zur falschen Zeit am falschen Ort waren oder so, sondern sich wirklich anzugucken, wie war hier der Ablauf. Da ist sie sozusagen eine Wegbereiterin. Parallel tritt der Berliner Kriminalpolizist Ernst Gennert auf den Plan und entwickelt zum ersten Mal Methoden, um so die Psyche von Verbrechern zu analysieren. Also er ist nicht mehr so der Meinung, ein Verbrecher wird als Verbrecher geboren, sondern man muss da irgendwie noch mal so ein bisschen tiefer gehen. Außerdem gründet er die erste Mordkommission in Deutschland. Habe ich gedacht, vielleicht ist das so der Grund, warum in Deutschland Tatort so beliebt ist, weil es quasi hier begonnen hat, ja, so Mordkommissionen und Aufklärungsgremien
Bist
und so weiter.
Bist du Tatortpuckerin?
Gar nicht. Ich habe ja ein sehr weiches Gemüt, was das angeht, kann mir das überhaupt nicht geben. Also
kannst dann nicht gut schlafen danach.
Überhaupt nicht, wochenlang nicht und deswegen, ich finde das gar nicht, reizt mich überhaupt nicht. Aber du bist Tatortpuckerin,
ja, schon ein
oder?
Bisschen. Ich finde dieses Ermitteln irgendwie spannend und dieses Mitraten, wer es am Ende war.
Ja, ich glaube schon zu wissen, warum das spannend ist, aber mich lassen diese Bilder und diese Vorstellungen einfach nicht los. Also
ja.
Mich kriegt's nicht.
Erzählt mal, ob ihr sowas mögt. Können wir mal abfragen unter dieser Folge.
Oh ja, das können wir auf jeden Fall mal machen. Jedenfalls glaubt dieser Ernst Gennert, dass Verbrecher eben auch Opfer ihrer Umstände sind, anders als eben dieser italienische Arzt vorher. Ja. Und er hat so eine ganz zugewandte, freundliche, väterliche Art und wickelt die meisten Täter dann so halt um den Finger, also indem er denen quasi so sagt, ja, das ist ja auch total schwer in deiner Position und du verdienst ja auch in deinem Job so wenig Geld, komm, gib's doch zu, du hast das Geld geklaut. Also so sind so ein bisschen seine Methoden und das ist ja auf jeden Fall schon mal ein ganz guter erster Ansatz, um ein Geständnis zu entlocken, ohne Menschen foltern zu müssen, ohne sie vor zu verurteilen, weil sie irgendwie bestimmte Gesichtszüge haben und so weiter. Also da kommen wir der heutigen Aufklärungsarbeit bei Mordfällen oder sonstigen Verbrechen schon so ein bisschen näher.
Das wäre dann auch eher so deine Art wahrscheinlich, mit denen zu sprechen, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja,
komm, jetzt sag mal.
Trotzdem haben wir natürlich immer noch so ein bisschen das Dilemma, das führt einen vielleicht dann zu einem Gespräch, wo sich jemand verstanden fühlt, führt einen vielleicht auch zu einem Geständnis, aber wir müssen immer uns noch mehr angucken, wie man eigentlich Beweise untersuchen kann. Und das wird dann in Indien im 19. Jahrhundert tiefer verfolgt. Und zwar von dem Kolonialbeamten William James Herschel. Während der von den Engländern hoch angesehen ist, wird er von der indischen Bevölkerung permanent übers Ohr gehauen. Sie schließen Verträge mit ihm ab, die sie auch unterschreiben, aber dann behaupten sie, jemand anders hätte den Vertrag unterschrieben. Das macht den James natürlich ziemlich sauer und er braucht jetzt dafür eine Lösung. Auch er braucht irgendwie Beweise.
Ja, genau. Also er muss irgendwie nachweisen, dass diese Person auch wirklich diese Person ist. Und da kommt er auf eine geniale Idee. Er nimmt neben der Unterschrift auch den Handabdruck dieser indischen Geschäftspartner.
So eine lustige Vorstellung, finde ich, so den ganzen Handabdruck.
Den ganzen, ja. Ja, wirklich wie so im Kindergarten, ne?
Ja.
Und die halten plötzlich, surprise, surprise, alle Vereinbarungen ein.
Ja.
Und später kommt er dann drauf, dass der Fingerabdruck zur Identifikation ausreicht. Der ist ja bei jedem Menschen komplett individuell und das schon wirklich ab Säuglingsalter. Also das verändert sich auch im Laufe des Lebens nicht, außer man hat da irgendwie Verletzungen oder so.
Mhm.
Auch bei eineiigen Zwillingen kann man da meistens so kleine Unterschiede erkennen. Und seitdem gilt James Herschel als einer der Väter der Daktyloskopie. So nennt man die eindeutige Identifikation einer Person. Und so gelingt die Abnahme von Fingerabdrücken auch in der forensischen Untersuchung von Tatorten. Also wir kommen sozusagen diesem genetischen Fingerabdruck, über den wir ja heute vor allem sprechen möchten, immer näher. Also das sind quasi so die kleinen Schritte, die gemacht wurden, um dann später nicht den Fingerabdruck am tatsächlichen Finger der Hand zu überprüfen, sondern den genetischen Fingerabdruck.
Ja, natürlich kommen auch noch viel mehr Spuren dazu, die zur Aufklärung genutzt werden. Also man kann natürlich Fußspuren angucken, Reifenspuren, irgendwelche Wollfäden oder Patronenhülsen. Das wird ja dann auch in den Tatorten immer alles eifrig gesucht. Mit der Zeit kommen immer mehr Indizien sozusagen dazu. Aber weil natürlich auch die Täter immer schlauer werden, kann man sich manchmal gar nicht mehr so sehr darauf verlassen. Die hinterlassen natürlich auch mal falsche Spuren oder legen so absichtlich falsche Fährten. Oder im Fall von dem Fingerabdruck sind sie natürlich nicht blöd und wissen jetzt, okay, vielleicht kommt da nachher jemand vorbei mit so einem Pülverchen. Ich denke nochmal an unseren Detektivkasten. Wir hatten ja neulich schon mal erzählt, dass wir auch so kleine Detektivclubs hatten, wo wir das probiert haben, selber Fingerabdrücke zu nehmen. Und die Täter sind natürlich nicht blöd und wissen, dass vielleicht jemand damit zur Spurensicherung vorbeikommt und ziehen einfach Handschuhe an zum Beispiel. Und deswegen muss noch eine neue Methode her und jetzt kommt Alec Jeffries ins Spiel.
Ja, das war also ein kleiner Ausflug, was so alles vor der Entwicklung von Alec Jeffries passiert ist. Mit dem wollen wir uns jetzt nochmal genauer beschäftigen, denn seine Erkenntnisse sind wirklich, man muss das an dieser Stelle sagen, weltbewegend,
ja,
zumindest für die Forensik und die Aufklärung auch anderer Dinge, also wie zum Beispiel auch genetischer Erkrankungen und so weiter.
Mhm.
Alec entwickelt schon früh ein Interesse an Naturwissenschaften, das durch seine Eltern auch sehr gefördert wird. Also sein Großvater und sein Vater waren auch Erfinder und haben zu Hause so die wildesten Experimente durchgeführt. Auch darüber spricht er im Interview. Davon hat er sogar wohl ein paar Narben im Gesicht davon getragen, was ich ziemlich heftig finde. Aber im Interview lacht er da wohl auch nur drüber und sagt so, you learn the hard way. Also das war halt irgendwie so der Style bei ihm zu Hause und das hat ihn nicht abgeschreckt, sondern ganz im Gegenteil, hat ihn sehr inspiriert, dann auch selber in dieser Richtung zu arbeiten und in diese Richtung halt zu gehen. Also war für ihn sehr prägend, aber im positiven Sinne.
Ja. Nach dem Schulabschluss studiert Alec in Oxford Biochemie und seit 1977 arbeitet er dann an der Uni Leicester. Und genau an diesem Ort soll später ein schrecklicher Mordfall zu seiner bekanntesten Erkenntnis führen. Er selbst nennt diesen Moment seiner Entdeckung einen echten Heureka-Moment. Und genau diesen Moment wollen wir uns jetzt angucken.
Mhm. Dieser Heureka-Moment beginnt Anfang der 80er Jahre mit den Morden an zwei Schülerinnen in der englischen Grafschaft Leicester. Hast du ja schon gesagt. Und das ist ja ganz bei ihm dann quasi in der Nähe.
Mhm.
Die Polizei sichert an den Tatorten zahlreiche Spuren, kann den Täter aber nicht überführen. Also nichts führt so richtig irgendwie auf die eine Person. Recht bald wird dann aber ein 17-Jähriger überführt, der dieselbe Blutgruppe hat wie der Täter. Also auch das ist zum Beispiel was, was man damals schon genutzt hat, dass man geguckt hat, okay, was hatte der Täter für eine Blutgruppe, wenn denn Blut hinterlassen wurde. Und darüber konnte man vielleicht dann auch schon so ein paar Leute auch ausschließen, dass die da irgendwie verantwortlich waren. Allerdings gesteht dieser 17-Jährige nur einen Mord und die Ermittler sind sich ziemlich sicher, dass diese Morde von derselben Person durchgeführt wurden. Außerdem hat er eine geistige Behinderung und ist deswegen nicht so richtig, ja, aussagefähig. Also man kann nicht so ganz sagen, ob er sich wirklich der Tragweite seiner Aussage oder seiner Geständnisse so bewusst ist. Und natürlich eben auch das Fragezeichen, warum gesteht er denn jetzt einen Mord, wo wir uns doch so sicher sind, dass das eigentlich ein und dieselbe Person war. Also irgendwie sind sie da noch nicht so ganz zu einem Schluss gekommen. Die Akte bleibt offen und ist irgendwie noch nicht so richtig aufgeklärt.
Ja, und jetzt stößt der Ermittler dieses Falls auf einen Biochemiker und das ist ausgerechnet unser Alec. Er forscht damals zur Genetik des Menschen und vergleicht jahrelang Erbgutanlagen. Er vergleicht bei Experimenten Blutproben einer Familie, die sich oberflächlich ähneln, also die Gene. Aber als er tiefer in die Struktur der DNA eindringt, findet er Unterschiede. Besonders interessieren ihn sogenannte Mini-Satelliten. Diese Sequenzen bestehen aus 15 bis 50 Basen und wiederholen sich. Und diese Wiederholungen, bemerkt er dann, sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Deshalb machen sie unsere Gene und unsere DNA einzigartig und es ergibt sich sozusagen ein Strichcode, der aber auch Familienverhältnisse identifizieren kann. Und diese Entdeckung dieses Codes, dass er ableiten kann, diese Mini-Satelliten, die machen unsere DNA wirklich einzigartig. Das ist genau die Entdeckung des genetischen Fingerabdrucks, die Alec Jeffreys in dem Moment macht.
Sein Heureka-Moment. Ja. Und ja, das Spannende ist, dass der Hauptermittler in diesem Mordfall das aus der Lokalzeitung einfach so erfährt. Also er ist gar nicht so auf der Suche nach diesem einen Genetiker, sondern erfährt das und ist so, okay, das müssen wir irgendwie für uns nutzen. Für uns ist diese Abnahme des genetischen Fingerabdrucks wirklich, wir kennen das irgendwie, dass das halt im Tatort oder irgendwie in Fällen, die so ein bisschen mehr publik werden, gemacht wird. Aber damals ist das wirklich eine Weltsensation. Ja. Und dann wird tatsächlich im Mordfall dieser beiden Schülerinnen genau diese Technik eingesetzt. Zunächst wird dann erstmal dieser 17-Jährige, dieser Verdächtige, entlastet und kommt wieder frei, weil der genetische Fingerabdruck auf ihn überhaupt nicht zutrifft. Das ist schon mal sozusagen auch da positiv, dass halt Menschen, die zu Unrecht verurteilt wurden, auch wieder freigesprochen werden können. Und die Suche beginnt jetzt so ein bisschen von Neuem und man bedient sich dann quasi einer Sache, die jetzt heute auch oft gemacht wird. Es werden 50 Männer aufgerufen, Blut- und Speichelproben abzugeben. Aber auch da ist das Ergebnis erstmal enttäuschend, denn der Täter ist nicht darunter, obwohl man eigentlich so in dieser kleinen Grafschaft Leicester jetzt nicht so viele andere Männer hätte, die da irgendwie zur Auswahl gestanden hätten. Also man kommt auch da nicht so richtig weiter, obwohl man jetzt diese Technik hat, den genetischen Fingerabdruck zu ermitteln.
Boah, ich könnte mir vorstellen, das war richtig frustrierend.
Mhm. Oh, ja, richtig. Dann hat man quasi schon so diese Goldgrube gefunden, das aufzuklären und kommt einfach nicht an die richtige Person.
Es war ja total schlau, weil Alec hatte das eigentlich jetzt gar nicht als Methode entwickelt, um irgendwie an Ermittlungen zu unterstützen, sondern er hatte ja eigentlich zu genetisch vererbbaren Krankheiten geforscht. Und das war so eigentlich so ein schlauer Schachzug von den Ermittlern zu bemerken, hey, diese Technik, die könnte für uns so wertvoll sein. Ja, jetzt probieren sie es und es klappt nicht, scheinbar. Denn sie müssen nur ein bisschen geduldig sein und dann tut sich jetzt doch noch eine Lösung auf, denn wenn man den Täter schon nicht direkt zu fassen bekommt, dann verplappert sich ja vielleicht der ein oder andere Komplize noch. Und so passiert das jetzt auch in Leicester. Ein Mann erzählt eines Abends angetrunken in einer Bar, oh, auch so ein Klassiker, nicht mehr ganz nüchtern, dass sein Kollege aus der Bäckerei ihn bezahlt hat, für ihn eine Speichelprobe abzugeben. Und dummer oder glücklicherweise hat das eine andere Frau und kann dann den Täter überführen. Also diese Frau, die das zufällig belauscht, die erzählt das eben der Polizei und so finden sie raus, wer der wahre Täter ist.
Genau, und das können sie quasi dann nochmal mit dieser Methode von Alec überprüfen. Also stimmt der genetische Fingerabdruck dieser Person, der offenbar hier einen Kollegen bezahlt hat, eine Speichelprobe abzugeben?
Wir können sagen, am Ende, der Konditor war es.
Ja, der Konditor war es. Damit ist der Fall gelöst. Es war tatsächlich eine und dieselbe Person und damit ist das Ganze aufgeklärt, eben dank dieser Methode von Alec. Wir wollen jetzt hier nochmal ganz kurz eintauchen, wie genau so eine Analyse der DNA funktioniert. Also DNA ist ja schon in ganz kleinen Partikeln, also zum Beispiel Hautpartikeln, in Blut, in Speichel, in Haaren und so weiter. Also es ist relativ schwierig, das nicht zu hinterlassen. Also auch wenn es jetzt kein Tatort ist oder so, hinterlassen wir in der Wohnung, auf der Arbeit, überall eigentlich unsere DNA-Partikelchen. Und zu diesen DNA-Proben werden dann im Labor bestimmte Enzyme gegeben, die docken an nur für sie passende Stellen der DNA-Stränge an und spalten sie. Das ist ein Prozess, der auch in unserem Körper abläuft. Und weil diese Stellen bei uns allen woanders liegen, entstehen so Bruchstücke, die ein Muster ergeben, das für jeden Menschen mit Ausnahme von eineigen Zwillingen völlig individuell ist, also wirklich wie so, du hast das glaube ich gerade auch genutzt, dieses Bild, wie so ein Barcode, also wie so ein Strichcode, der für jeden individuell ist und dieser Strichcode bildet quasi diese Mini-Satelliten ab, die Alec gefunden hat und damit kann man ganz eindeutig sehen, dieser Strichcode, dieser genetische Fingerabdruck passt zu dieser einen Person, da gibt es keine Zweifel dran.
Ja, dann reicht es auch wirklich gar nicht mehr, wenn du Handschuhe anziehst, weil wir reden nicht mehr über klassische Fingerabdrücke, sondern eben ein Muster, das deine DNA am Tatort hinterlässt. Und dieser genetische Fingerabdruck, der wird nicht nur zur Tatortaufklärung benutzt bis heute, sondern auch für Vaterschaftstests. Das ist vielleicht auch so eine sehr typische Anwendung, wo man das so von kennt. Und seit diesem Durchbruch forscht Alec auch bis heute noch weiter an Variationen im menschlichen Genom und vor allem daran, wie diese Variationen zustande kommen und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Also Alec wird seine wissenschaftlichen Erkenntnisse noch weiter fortführen. Er wird sogar von der Queen, von Elizabeth II. Zum Ritter geschlagen. Mhm. Also er bekommt schon auch gut Anerkennung für seine Entdeckung.
Oh ja, sehr, sehr wichtige Dinge, die er da entdeckt hat und wo man auf jeden Fall sagen kann, Alec Jeffreys, Hut ab. Das hat uns auf jeden Fall weitergebracht von der Daumenschraube quasi dazu, dass man einfach nur ein Haar finden musste und schon direkt die richtige Person am Start hatte, wenn man denn quasi das passende Puzzleteil hatte. Also man muss natürlich auch wissen, wer diese DNA trägt. Also da braucht es natürlich dann auch nochmal ein paar, die potenziell in Frage kommen.
Ja, und vielleicht noch eine Sache, die man hier für die Zwischenschritte verstehen muss. Dafür machen wir jetzt nochmal einen kleinen wissenschaftlichen Ausflug. In den meisten Hinterlassenschaften von Tätern am Tatort ist nämlich nicht genug DNA, um sofort eine DNA-Analyse durchzuführen. Beziehungsweise man braucht eigentlich bestimmte Abschnitte, um die DNA zu analysieren. Und deshalb werden die milliardenfach vervielfältigt und das kann im Labor passieren, also da kann man DNA-Sequenzen vervielfältigen, damit man dann so viel hat, dass man sie untersuchen kann. Und die klassische Methode, die man dafür benutzt, um diese Sequenzen zu vermehren, ist die PCR, habt ihr vielleicht schon mal im Bio-Unterricht oder so gehört, die Polymerase-Kettenreaktion.
Mhm, schwieriges Wort, was man gut mal beim Galgenmännchen spielen oder sowas einsetzen kann. PCR ist so ein In-vitro-Verfahren, also ein Verfahren, das im Labor abläuft, zur exponentiellen Vervielfältigung bestimmter DNA-Sequenzen mithilfe eines Enzyms aus unseren Zellen einer DNA-Polymerase. Also man führt sozusagen im Labor das durch, was auch im Körper passiert, wenn die DNA vervielfältigt wird und das halt super schnell, weil die ja wirklich milliardenfach vervielfältigt werden muss, damit sie gut untersucht werden kann. Und die DNA-Polymerase ist nämlich darauf spezialisiert, unsere DNA zu kopieren, wenn sich eine Zelle teilt. Also wenn sich zum Beispiel neue Haut oder sowas bildet. Mhm. Aber im Reagenzglas schafft es diese Polymerase immer nur ein Stück der DNA zu kopieren. Das heißt, die Methode ist verhältnismäßig aufwendig und fehleranfällig. Also man kann sich das vorstellen wie so ein schlechter Kopierer, der je häufiger er genutzt wird, also der erstellt ja quasi immer so eine Matrize und je häufiger der genutzt wird, desto schlechter kann man die Buchstaben erkennen, also weil quasi immer das kopierte Blatt nochmal kopiert wird und so weiter. Und es kann mit dieser ganz klassischen PCR-Methode, mit der DNA-Polymerase, immer nur ein Blatt zur selben Zeit kopiert werden und nicht mehrere Blätter. Und deswegen braucht es einfach sehr lang und ist, wie gesagt, relativ fehleranfällig. Ja. Also ist schon eine super Methode, aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Genau, und es muss auch irgendwie so relativ warm sein und so. Es müssen so viele Umstände stimmen, damit das dann flüssig läuft. Deswegen ist es ein bisschen unpraktisch, aber es gibt mittlerweile Alternativen. Und zu einer hat uns netterweise Christina geschrieben. Erstmal ganz lieben Dank für deine schöne Mail. Mhm. Ich glaube, diese Folge heute könnte ganz nach Christinas Geschmack sein, denn Christina arbeitet in einem Beruf, in dem schnelle Ergebnisse von DNA-Analysen für Kriminalermittlungen sehr wichtig sind. Das hat sie uns geschrieben. Das klingt ja, also sie arbeitet genau mit dem, über das wir heute sprechen. Das klingt sehr spannend. Und ich, also da würde ich gerne auch noch mal ein Praktikum machen in dieser Abteilung.
Ja, würde ich auch. So ein Tagespraktikum. Bin ich auf jeden Fall dabei. Also Christina, falls du das hörst, finden wir sehr, sehr interessant, was du da machst. Und sie hat in ihrer Mail, also Christina hat in ihrer Mail von einer spanischen Forscherin erzählt, die wir euch ja auch nicht vorenthalten wollen, die einen schnellen und einfachen und zuverlässigen Weg gefunden hat, Spuren von DNA zu replizieren, die groß genug für eine vollständige Genanalyse ist. Also, dass man nicht mehr nur so Abschnitte kopieren kann, sondern den vollständigen DNA-Strang. Und jetzt muss ich mich konzentrieren, den Namen hier richtig auszusprechen von dieser Forscherin, ist Margarita Salas, also eine spanische Wissenschaftlerin. Und diese Frau hat die DNA-Analyse wirklich dann nochmal revolutioniert. Und zwar in ihrer Heimatstadt Madrid. Da entdeckt sie, dass ein Bakterienvirus namens Phi-29 seine eigene DNA-Polymerase hat, die sogenannte Phi-29-DNA-Polymerase. Und die stellt sich als ein extrem effizientes Enzym heraus, also viel effizienter als das, was quasi in der klassischen PCR am Anfang genutzt wurde. Und das Enzym kann DNA-Moleküle eben, wie gesagt, viel schneller und genauer kopieren, mit weniger als einem Fehler in einer Million Basenpaare. So Wahnsinn. Und diese hochgenaue Replikation ermöglicht es damals zum ersten Mal, zuverlässige Ergebnisse aus wirklich kleinsten Mengen genetischen Materials zu erhalten. Und das ist wirklich also so weltbewegend, dass Salas damit direkt ein Patent anmelden kann von ihrer Entdeckung, was ihr viel, viel Geld einbringt, beziehungsweise ihrem Institut. Und mit diesem Geld kann sie dann wiederum die Forschung weiter vorantreiben. Aber ja, vielleicht viel wichtiger, sie kann damit wiederum, so wie Alec ganz am Anfang, quasi mit dem ersten Schritt auch, vielen Menschen helfen bei der Aufklärung von Erbkrankheiten, bei der Überführung von Tätern und viele mehr. Also sie hat da wirklich nochmal etwas geschaffen, was bis dahin gefehlt hat. Also eine genaue Kopie eben von Kleinstmengen DNA.
Ja, und Christina, die ja jetzt genau damit arbeitet, die bedankt sich in der Mail und uns auch nochmal bei dieser spanischen Powerfrau, so beschreibt sie es. Also wir geben das Danke hiermit auch nochmal in die Welt und auch danke an dich, Christina, für deine Mail. Wer weiß, ob wir die Margarita sonst hier entdeckt hätten, ob wir über sie gestolpert wären. Also es ist voll gut, wenn ihr in eurem Alltag auch so ErfinderInnen begegnet, auf die ihr mal aufmerksam machen wollt.
Ja, wenn man die Erfindungen von Margarita und Alec zusammennimmt, kann man sogar aber noch mehr rausfinden. Und darüber möchten wir jetzt sprechen.
Denn man kann an der DNA theoretisch auch ablesen, wie ein Täter aussieht. Also welche Haar- und Augenfarbe eine Person hat, welche Hautfarbe sogar. Außerdem kann die biografische Herkunft und das Alter bestimmt werden. Diese Infos sind alle in der DNA hinterlegt. Das ist natürlich super interessant, aber da kommen wir jetzt auch in Bereiche, die aus ethischer Perspektive sehr komplex sind. Und zumindest in Deutschland wird dieses Auslesen äußerer Merkmale immer wieder kritisiert und ist auch erst seit ein paar Jahren überhaupt zulässig.
Also eine ganz, ganz schwierige ethische Frage. Wir hängen euch da auf jeden Fall auch nochmal so ein paar Links an, wo ihr das nochmal nachlesen könnt. In den USA zum Beispiel geht dieses Auslesen äußerer Merkmale schon deutlich länger. In Deutschland gab es da viele Jahre wirklich große Kritik an der Methode und gibt es auch immer noch, obwohl es jetzt mittlerweile zugelassen ist. Denn aus einer DNA-Probe lässt sich grundsätzlich nur eine Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes äußeres Merkmal ableiten. Die liegt zwar im hohen Prozentbereich, variiert aber je nach Augen-, Haar- oder Hautfarbe und sogar je nach Studie. Und dass es das eine Gen für ein bestimmtes Merkmal gibt, ist einfach ein Trugschluss. Es gibt so eine Studie in Nature Genetics, die fand heraus, dass allein die Haarfarbe wahrscheinlich von 124 Genregionen beeinflusst wird. Also es gibt jetzt nicht das Gen für blonde Haare und das Gen für braune Haare oder so. Also das ist sehr, sehr kompliziert. Hinzu kommt natürlich, dass sich auch Haarfarben im Laufe des Lebens ändern können. Also ich kann mir ja auch die Haare färben oder die Person hat vielleicht mittlerweile graue Haare und deswegen kann man sie dann nicht überführen, weil man denkt oder sich so sehr darauf verlässt, dass die ja eigentlich laut DNA schwarze Haare hat oder sowas. Also das geht alles nicht aus der DNA hervor und deswegen muss man da eben besonders vorsichtig sein, weil das jetzt nicht, da steht jetzt nicht unbedingt die hundertprozentige Wahrheit in dieser DNA drin. Das ist eben die Teil der Kritik.
Man kann darin Hinweise finden.
Mhm.
Genau. Und besonders große Kritik gibt's oder gab es auch immer wieder in Bezug auf die Herkunftsanalyse durch die DNA. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma weist zum Beispiel darauf hin, dass eine Herkunftsanalyse schnell ja so ganz kollektiv eine ganze Volksgruppe unter Generalverdacht stellen kann. Und das, obwohl eigentlich eben die Bestimmung nicht der Wahrheit entsprechen muss oder man eben nur diese Hinweise hat und dann so kollektiv auf eine ganze Gruppe zu schließen, kann fatal sein. Und zu so einem Fehler ist es nämlich tatsächlich auch schon mal gekommen bei einem Opfer der NSU-Morde. Da ergab eine Herkunftsanalyse, dass der Täter den Sinti und Roma angehörte. Das war aber ein Fehler, das hat sich später herausgestellt. Und trotzdem geriet diese Minderheit total stark in den Fokus der Polizei und auch der Medien. Und das hat dazu geführt, dass dieser Fall bekannt wurde als Heilbronner Phantom, weil eigentlich ging es eben nur um ein Phantombild, was man hatte. Mhm. Aber es wurde mit dieser Herkunftsanalyse erzeugt und hat dazu fatalen Folgen geführt.
Und es ist halt eine Sache, eine Information in die Welt zu bringen, aber es ist eine andere Sache, eine Information wieder aus der Welt zu bringen. Also wenn sowas einmal in den Köpfen quasi festsitzt, auch wenn sich das später als falsch herausstellt, dann glauben viele Menschen immer noch, dass das so ist. Und das kann sozusagen dieses Auslesen der äußeren Merkmale oder der Herkunft begünstigen. Mhm. Mittlerweile dürfen aber auch in Deutschland mehr Infos mithilfe der DNA ermittelt werden, aber nur, wenn alle anderen Beweise ins Leere laufen. Also wenn es zum Beispiel keine Zeugen oder Bilder aus Überwachungskameras gibt, also da ist die Forensik auch relativ streng, das ist jetzt nicht so die erste Methode, die herangezogen wird, sondern man schaut erstmal, was wissen wir denn, um quasi zu vermeiden, dass da falsche Annahmen getroffen werden oder Menschen fälschlicherweise verdächtigt werden oder fälschlicherweise nicht verdächtigt werden, weil sie vielleicht sich die Haare gefärbt haben oder was auch immer. Also da ist man ziemlich aufmerksam, dass man da quasi keine ethischen Grenzen überschreitet und immer noch genau arbeitet.
Das heißt, das DNA-Phänotyping sollte nicht leichtsinnig eingesetzt werden, kann im Zweifel aber natürlich wichtige Informationen über eine Person, über eine mögliche Täterin offenlegen. Und das alles ist nur möglich dank Alec Jeffreys. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an diesem Ausflug in die True-Science-Welt, True-Crime-Welt. Es überschneidet sich hier schon wieder. Wenn ihr mehr davon hören wollt, dann checkt auf jeden Fall die Folge, die letzte Folge der Schwarzen Akte und natürlich sowieso auch alle anderen von denen.
Genau, und natürlich auch gerne alte Folgen von uns. Da sind manchmal ja auch so ein paar Parallelbezüge, zum Beispiel Rosalind Franklin, die ja die DNA überhaupt erst oder die Struktur der DNA überhaupt ja erst entdeckt hat. Das ist auch eine Folge, die quasi hier so ein bisschen Wegbereitung für diese Folge jetzt gemacht hat. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen frischen Folge Behind Science. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.